Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem RSA-Podcast. Bei mir heute zu Gast Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest, Holger Stabig. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Wir reden heute über Schockanrufe. Ist jetzt kein neues Thema, aber trotzdem allgegenwärtig, weil es immer wieder vorkommt. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, worum es sich bei dem Schockanruf handelt?
Das mache ich sehr gerne. Der Schockanruf ist eine Betrugsmasche, die über das Telefon abgewickelt wird, stattfindet und die es zum Ziel hat, hauptsächlich lebensältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Man muss sich das also so vorstellen, es ruft ein Unbekannter, ein Betrüger an, meistens anfangs ein vermeintlicher Angehöriger, der dann am Telefon stark weint und schluchzt. Man versteht erstmal überhaupt nicht, um was es geht. Dann bekommt man irgendwann raus als Angerufener, dass es jetzt angeblich um einen Unglücksfall, um einen Verkehrsunfall geht, der passiert sein soll. Dann schaltet sich später ein Anwalt, ein Notar oder ein vermeintlicher Polizist ein, der dann sagt, dass eben dieser Unglücksfall passiert ist. Und im weiteren Verlauf geht es dann darum, dass Geld bezahlt werden muss, um die Folgen dieses Unglücksfalls, dieses Verkehrsunfalls zu beheben oder wieder gut zu machen.
Ist es in letzter Zeit wieder vermehrt zu Schockanrufen gekommen? Also gibt es im Allgäu auch aktuelle Fälle?
Ja, es gibt laufend aktuelle Fälle. Das Phänomen lebt gerade in den letzten ein, zwei Jahren wieder auf. Nach den Corona-Lockdowns, jetzt wo wieder mehr Reiseverkehr unterwegs ist. Die Masche ist, wie gesagt, meistens der Verkehrsunfall. Das war jetzt während des Lockdowns vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt kommt die Masche wieder und wir haben beispielsweise im vorvergangenen Jahr einen Betrugsschaden von fast 2 Millionen Euro verzeichnet. Letztes Jahr waren es dann auch noch ungefähr 900.000 Euro. Insofern ein starker Rückgang, erstmal ein positives Zeichen. Aber jetzt im April diesen Jahres stehen wir schon fast wieder bei der Vorjahresschadenssumme. Man sieht also, das Phänomen lebt durchaus weiter.
Wie erkennt man einen Schockanruf? Also welche Varianten gibt es denn hier?
Da gibt es unterschiedliche Spielarten. Also das eine ist, dass jetzt beispielsweise eben, wie gesagt, die Tochter ins Telefon schluchzt und sagt, sie hat gerade einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie selber ist verletzt und noch viel schlimmer, es ist jemand anders zu Schaden gekommen. Dann übernimmt der Polizeibeamte das Gespräch und sagt dann eben ganz grob die Eckdaten dieses Verkehrsunfalles und leitet dann dazu über, dass beispielsweise eine Kaution hinterlegt werden soll, dass beispielsweise Behandlungs- oder sogar Beerdigungskosten getragen werden müssen. Das Ganze ist sehr, sehr emotional und sehr, sehr eindringlich vorgetragen und es wird im Laufe des Gesprächs natürlich dann auch zeitlich und psychischer Druck ausgeübt, damit die Angerufenen dann möglichst schnell möglichst viel Geld bezahlen. Eine andere Masche wäre, dass mit demjenigen, der anruft und ins Telefon schluchzt, etwas Schlimmes passiert ist. Also das hatten wir als kleine Abwandlung während der Corona-Zeit, dass beispielsweise eine schwere Erkrankung vorliegt, aus welchen Gründen auch immer die Krankenversicherung dafür nicht eintreten kann und dass deswegen die Behandlungskosten übernommen werden müssten. Da haben dann beispielsweise auch falsche Ärzte angerufen oder eben Rechtsanwälte oder Notare im Auftrag des Klinikums, die jetzt diese angeblichen Behandlungskosten beitreiben hätten wollen.
Und wie verhält man sich am besten, wenn man tatsächlich merkt, dass es sich gerade um einen Schockanruf handelt?
Also der einfachste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist ganz klar auflegen. Danach verständigen Sie bitte die Polizei darüber, dass sich dieser Schockanruf ereignet hat. Aber, und deswegen sitze ich heute auch hier, es ist oftmals das große Problem, diesen Schockanruf in der ersten Sekunde auch als solchen erkennen zu können. Und deswegen haben wir ein paar weitere Tipps für Sie, wie Sie vielleicht drauf kommen können, dass es sich jetzt bei diesem Anruf um einen Betrugsversuch handelt und eben nicht um ein echtes Gespräch, wo ein echter Polizeibeamter am anderen Ende sitzt.
Was für Tipps wären das denn?
Der erste Tipp, den wir für Sie hätten, wäre, dass Sie am besten auflegen, wenn Sie nicht wissen, wer am anderen Ende der Leitung ist. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass es wirklich die Polizei ist, dann rufen Sie von sich aus die Polizei zurück oder der am anderen Ende ist. Ganz wichtig aber, trennen Sie wirklich die Verbindung, rufen Sie nicht auf der angezeigten Nummer des Displays zurück, sondern wählen Sie selber. Ein weiterer Tipp ist, wenn es um einen Angehörigen von Ihnen geht, um Ihren Sohn, um Ihre Tochter. Sie haben natürlich Erreichbarkeiten, rufen Sie sie selber an unter der Ihnen bekannten Nummer. Dann klären sich oftmals diese Betrugsversuche relativ schnell auf, wenn dann die Tochter antwortet und sagt, nein Mama, mir geht's gut, alles in Ordnung, ich habe keinen Verkehrsunfall gebaut. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen Verhältnisse sprechen, niemals über Ihre Vermögensverhältnisse und ganz, ganz wichtig, dass sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen.
Und auch keine Namen erwähnen, oder?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr beliebte Masche der Betrüger. Sobald Sie als Angerufener einen Namen fallen lassen, greift der Betrüger den natürlich auf, weiß somit Bescheid, es handelt sich um Ihre Tochter Monika oder um den Sohn Hans und schon hat er natürlich einen wunderbaren Anknüpfungspunkt, um da weiterzumachen. Der vorletzte Tipp, den wir für Sie haben, ist, dass Sie niemals Geld an oder Wertsachen, wie zum Beispiel Schmuck, an unbekannte Personen übergeben oder das auch auf irgendwelche Konten überweisen, die Ihnen vorher nicht bekannt sind. Die Polizei wird niemals Geld von Ihnen fordern, da können Sie sich drauf verlassen. Und der allerletzte Tipp und fast der wichtigste, den wir für Sie haben, wenn Sie selber in der Lage sind, ein solches Gespräch zu erkennen, wenn Sie die Betrugsmasche kennen, dann ist es wichtig, dass Sie Ihr persönliches Umfeld unbedingt über die Maschen in Kenntnis setzen. Das heißt, sprechen Sie bitte mit Ihren Nachbarn, sprechen Sie bitte mit Ihren Angehörigen, sprechen Sie bitte auch mit älteren Personen, die Sie vielleicht im Umfeld haben, die diese Maschen unter Umständen nicht kennen könnten.
Und was sagen Sie zu den Menschen, die das dann quasi versuchen, selbst in die Hand zu nehmen, die dann sagen so, okay, ich weiß, es handelt sich um Betrüger und den will ich jetzt auflaufen lassen. Ich treffe mich jetzt tatsächlich mit dem und hau dem eine rein oder sonst was in der Art. Habe ich auch schon solche Geschichten gehört.
Ja, also von so etwas raten wir natürlich dringend ab. Es ist so, dass Sie natürlich, wenn Sie diese Betrugsmasche erkennen, gerne mit den Leuten telefonieren dürfen. Das ist jetzt erstmal Ihre eigene Zeit oder Ihr eigenes Engagement, was Sie da reinstecken. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon Fälle, wo sich vermeintliche Geschädigte, die dann mitgespielt haben, an uns gewandt haben und auf die Art und Weise ist es uns gelungen, dann auch einen Betrüger bei der Abholung festzunehmen. Allerdings möchten wir das natürlich nicht als generelle Empfehlung aussprechen. Wovon wir definitiv abraten, ist, dass Sie auf eigene Faust ein solches Treffen vereinbaren und dann alleine zu einem solchen Treffen gehen, um dann einen Täter zu überführen. Das sollten Sie bitte nicht machen.
Es gibt ja auch jetzt auch diese Fälle mit WhatsApp-Nachrichten, dass dann dort jemanden geschrieben wird. Können Sie das nochmal kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
Ja, wir haben insgesamt 4 oder 5 verschiedene Spielarten von Callcenter-Betrügen insgesamt. Eine Masche ist eben die des Enkeltricks per WhatsApp. Da geht es im Prinzip darum, dass Sie eine Nachricht erhalten, wo dann drin steht, liebe Mama, lieber Papa, ich habe eine neue Handynummer, mein Handy ist kaputt gegangen, ins Klo gefallen, unter Wasser gesetzt worden, was auch immer. Ich muss jetzt ganz dringend eine Überweisung tätigen für ein technisches Gerät, eine Waschmaschine, einen Fernseher, sowas in der Richtung Laptop. Brauche das Geld jetzt und kann aber auf dem neuen Handy, weil es ein älteres Modell ist, was ich mir geliehen habe oder so jetzt gekauft habe, keine Überweisung vornehmen. Bitte kannst du für mich dieses Geld überweisen. Meistens geht es um geringe Summen zwischen 400-500 Euro und vielleicht maximal 2000-2500 Euro, also keine ganz unrealistischen Summen. Nichtsdestotrotz gelten natürlich auch hier die Vorsichtsregeln, die ich auch gerade schon genannt habe. Schreiben Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter unter der Nummer an, die Ihnen bekannt ist, oder rufen Sie einfach ganz kurz an. Dann klärt sich oftmals sehr, sehr schnell auf, dass es sich um einen Betrug handelt.
Weil Sie gerade nochmal 4 bis 5 Varianten gesagt haben, welche Varianten sind das denn?
Genau, also wir haben neben den beiden Varianten, diesem Schockanruf und diesem Enkeltrick-Messenger-Betrug, noch weitere Varianten, die wir kennen bei der Polizei. Das wäre der sogenannte falsche Polizeibeamte oder der falsche Amtsträger. Dort ruft ein Polizeibeamter bei Ihnen an, schildert, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. Man hätte die Einbrecher festgenommen. Gute Nachricht, juhu. Allerdings wäre bei diesen Einbrechern jetzt ein Zettel gefunden worden, auf dem auch die Adresse des Angerufenen steht. Also quasi, Sie müssen damit rechnen, dass Angerufener, dass vielleicht demnächst bei Ihnen eingebrochen wird. Um jetzt zu verhindern, dass die Täter dann unter Umständen an Ihr Vermögen kommen, übergeben Sie dieses am besten im Vorfeld schon der Polizei. Dann ist es sicher, wenn ein Einbruch passiert und dann wird die Polizei natürlich bei diesem Einbruch die Täter schnappen. Problem an der Sache ist, Sie übergeben diese Wertgegenstände natürlich nicht an die echte Polizei. Wir haben ja gerade schon gelernt, die Polizei nimmt niemals Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände entgegen, sondern Sie übergeben sie an die Betrüger. Eine weitere Variante ist das sogenannte Gewinnversprechen. Das ist ein bisschen seltener, tritt aber auch noch auf. Das wäre beispielsweise, dass Sie eine freudige Nachricht bekommen. Sie haben 47.000 Euro im Lotto bekommen. Wer jubelt da nicht? Problem an der Sache ist nur, um an dieses Geld zu gelangen, müssen Sie jetzt beispielsweise noch Notargebühren bezahlen, um diesen Gewinn zu beglaubigen. Oder Sie müssen irgendwelche Transport- oder Übergabegebühren bezahlen. Also es kommt eine freudige Empfangsgesellschaft, die aus Köln anreist. Und dafür sind leider im Vorfeld irgendwelche Gebühren von 400-500 Euro, 1.000 Euro zu entrichten, was ja kein Problem ist, weil Sie den Gewinn ja dann bekommen. Tatsächlich ist es natürlich so, Sie überweisen und das Geld ist weg und den Gewinn, den sehen Sie leider nie. Und was wir dann noch haben als eine kleine Spielart am Rande, die ist ein bisschen technischer, das ist der sogenannte Microsoft-Mitarbeiter. Also sprich, bei Ihnen ruft jemand an und sagt, Ihr Computer sei von einem Virus befallen, aber kein Problem, der Mitarbeiter würde das reparieren. Er verschafft sich dann über eine Fernzugriffssoftware Zugriff auf Ihren Computer, entfernt den Virus dann und dafür werden dann nur ganz geringe Gebühren in Höhe von ein paar hundert Euro fällig. Das bemerken Sie allerdings erst hinterher, genauso wie den Umstand, dass Ihr Computer nie von einem Virus befallen war.
Aber diese Fälle kommen seltener vor. Die häufigsten wären dann der Schockanruf und dieser Enkeltrick.
Genau. Der falsche Polizeibeamte war bis vor ein paar Jahren noch die Topmasche unter denen, die ich gerade genannt habe. Die Zahlen hier sinken jetzt, wurde dann abgelöst vom Messenger-Betrug, also diesem Enkeltrick per Messenger-Nachricht, per WhatsApp-Nachricht. Die Zahlen sind jetzt hier auch wieder am sinken und ganz aktuell unsere Topmasche ist eben der Schockanruf.
Aber Sie wissen auch nicht, Sie kennen ja auch nicht die Dunkelziffer. Es kann ja vermehrt zu Schockanrufen kommen, Leute fallen nicht rein, aber melden es ja der Polizei einfach nicht.
Richtig, das ist auch unsere Vermutung. Also wir können das an den Zahlen natürlich ablesen, wie sich die einzelnen Maschen entwickeln. Wobei die Zahlen jetzt eben beispielsweise auch beim Schockanruf vergleichsweise am Sinken sind. Unsere These dahinter ist, derjenige, der den 5. oder 6. oder 7. Anruf bekommt, meldet den dann irgendwann nicht mehr bei der Polizei. Unser Problem dahinter ist, dass wir eben nicht erkennen können, welche Masche jetzt gerade im Vormarsch ist und welche Masche eher zurückgeht. Wir möchten natürlich die Leute gezielt davor warnen, deswegen wäre es uns schon ein Anliegen und schon wichtig, dass sie entsprechende Anrufe bei der Polizei mitteilen, auch wenn sie eben im Erfolgsstadium stecken geblieben sind, sprich Sie als Angerufener erkannt haben, um was es geht.
Also der Polizei Bescheid geben, aber trotzdem ist die Aufklärung solcher Fälle für die Polizei so schwierig. Woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass die Täter oftmals sehr, sehr organisiert vorgehen, sehr, sehr professionell agieren und oftmals aus dem Ausland operieren. Das heißt, selbst wenn wir entsprechende Ermittlungsansätze haben, dann gehen die oft ins Ausland. Die Ermittlungen dort werden natürlich schon weitergeführt, allerdings ist es sehr, sehr lange und sehr, sehr zäh teilweise. Das bedeutet, dass wir entsprechende Ermittlungserfolge dann erst mit einigem zeitlichem Erfolg vermelden können. Also wir sprechen hier tatsächlich von Monaten oder sogar Jahren, die solche Ermittlungsverfahren dauern. Und leider Gottes gehen während der Zeit natürlich die Anrufe weiter.
Zielgruppe sind ja oftmals ältere Menschen. Woran liegt das?
Das liegt an mehreren Gründen. Das eine ist die Auswahl der Opfer. Wie komme ich an solche Opfer heran? Wie kann ich solche Opfer anrufen? Wir wissen aus den Anfangsjahren, dass die Täter sich teilweise wirklich noch händisch mit Telefonbüchern hingesetzt haben, dort Nummern ausgesucht haben, die zum Beispiel besonders kurz waren und damit eher alt. Oder aber wo der Vorname, der noch im Telefonbuch vermerkt war, danach klang, als ob es eher lebensältere Personen gewesen sind. Mittlerweile geht es natürlich alles digital, also heute sitzt niemand mehr vorm Telefonbuch. Es sitzen alle vor Datenbanken hinter dem Rechner, aber die Masche funktioniert noch ungefähr gleich. Es kann auch funktionieren mit gekauften Daten, also beispielsweise Sie bestellen im Internet bei einer seriösen Seite, ich sage jetzt mal Bekleidung, und diese seriöse Seite wird dann irgendwann 2 Jahre später Opfer eines Hackerangriffes. Ihre Daten als Kundin sind dort hinterlegt, werden dann von Kriminellen abgegriffen und weiterverkauft. So kommen die Täter an Telefonnummern, kommen an Geburtsdaten, kommen an Vornamen, kommen vielleicht sogar teilweise an Kontoverbindungen. Und das ist für die natürlich super, super wertvoll. Das schafft die Grundlage dafür, dass die Täter dann ganz gezielt bei Ihnen anrufen können und dementsprechend auch genau wissen, wen sie vor sich haben und ihre Daten eben schon kennen.
Mhm. Sie haben uns tatsächlich ja einen echten Schockanruf mitgebracht. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
Ja, Mama, ich hatte einen Autounfall, hörst du?
Schätzelein.
Mama, es ist ganz schlimm. Hörst du, Mama?
Ja, was ist denn passiert? Was hast du denn? Ich bin bei dir.
Mama, ich hatte einen ganz schlimmen Autounfall und dabei ist die Frau gestorben.
Ach, du liebe Zeit.
Und jetzt war ich mit der Polizei wahrscheinlich im Krankenhaus. Mir geht's nicht so gut. Ich gebe dir die Polizei, die erklärt dir alles. Ich habe nämlich schwere Bluten, ja? Ich kann nicht reden.
Ja, hallo. Guten Tag, hier spricht die Polizei. Können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie gut hören. Ich bin die Mutter. Was ist denn passiert?
Also sie hatte einen ganz schweren Autounfall gehabt, gerade vor einer halben Stunde.
Ach, ja, oh je.
Ja, und ihr geht es leider Gottes nicht so gut, weil sie sich ganz schwer an den Mund und an den Arm verletzt hat. Aber wir fahren jetzt gleich ins Krankenhaus, damit wir jetzt überprüfen, ob sie keine inneren Verletzungen hat. Nur sie hat jetzt leider ein Problem, denn sie ist ohne eine gültige Versicherung gefahren. Denn die Versicherung ist seit 4 Tagen abgelaufen.
Ach du liebe Zeit.
Ja. Und jetzt hat sie leider das Problem, dass sie heute den Haftrichter vorgeführt werden sein soll. Und es könnte gut möglich sein, dass sie ins Gefängnis kommen könnte, weil das eine Straftat ist.
Oh Gott.
Ja. Und jetzt hat sie das Problem, dass sie heute nur freikommen kann, wenn man heute beim Amtsgericht eine Kaution in der Höhe des Schadens hinterlegt. Die Kaution beträgt 47.000. Sie hat einen sehr großen Schaden verursacht. Glauben Sie mir, sie hat einen Neuwagen fast zu Schrott gefahren und dabei kommen natürlich noch die Kosten für die Person, die natürlich da ums Leben gekommen ist. Ne?
Und wenn ich das dann da am Montag noch hinterlege?
Nee, es geht ja nicht, weil die Kaution muss ja heute bezahlt werden. Das ist ja das Problem. Ich hab auch mit dem Haftrichter gesprochen und denen auch erklärt, dass sie das selber auch machen könnte am Montag. Nur denen ist es natürlich zu spät, denn die müssten natürlich die Kaution heute schon bekommen. Wegen Verdunklungsgefahr haben die natürlich da Angst, ja, und das müssen die also erstmal beglichen bekommen und das erstmal in der Hand haben. Das ist ja das Problem. Wissen Sie was, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiterreden, ja, dann macht die Sparda-Bank auch zu. Deswegen wäre es das Beste, wenn Sie sich auf den Weg machen würden zur Bank, ja, und das versuchen natürlich bei Ihrer Bank zu bekommen.
Ja.
Ach so, ich sollte Ihnen noch mal was ganz Wichtiges sagen, habe ich noch ganz vergessen. Ihre Tochter hat auch gerade gesagt, dass wenn Sie jetzt zur Bank gehen würden und das Geld natürlich anfordern, dass Sie bitte erstmal nicht sagen, dass das für einen Autounfall oder für Sie ist, weil Sie dann Probleme mit der Rückzahlung von der Versicherung bekommen könnte. Weil sie hat die Versicherung nochmal angerufen und hat mit denen das geklärt, dass wenn sie für 2 weitere Jahre jetzt verlängern würde, dann würde die Versicherung das innerhalb in 2 Wochen mit 70% übernehmen. Ja? Deswegen sollten Sie das erstmal nicht sagen, weil dann weiß die Versicherung Bescheid, dass da das hinterlegt worden ist und dann könnten die natürlich da Probleme machen.
Alles klar, ja.
Ja? Also sagen Sie einfach, Sie brauchen es für sich oder für eine Renovierung oder sonstiges, weil Sie sind ja niemandem eine Rechenschaft schuldig.
Ja, ich mache mich dann auf den Weg.
Was sind denn hier gerade so typische Merkmale, wie die Täter eben vorgehen?
Ja, also ich hoffe, es war jetzt schon sehr, sehr eindrücklich zu hören in dem, was wir gerade mitbekommen haben, dass die Täter natürlich, wie der Name schon sagt, im ersten Moment mit diesem Schockmoment arbeiten. Es ist etwas Schlimmes passiert, jemand schluchzt ins Telefon. Man versteht die ersten 20, 30 Sekunden überhaupt nicht, um was es geht. Dann kommt irgendwann mal dieses Mama, Mama, kannst du mir helfen? Da wird erstmal sehr, sehr stark mit Emotionen gearbeitet. Danach übernimmt dann vergleichsweise kontrolliert ein Polizeibeamter, der darüber aufklärt, was jetzt passiert ist, so relativ formal und ja, beamtenmäßig erklärt, was jetzt eigentlich vorgefallen ist, aber natürlich in der nächsten Sekunde gleich anfängt, Druck aufzubauen. Also, es ist jemand gestorben, es müssen Beerdigungskosten bezahlt werden und das eigene Kind ist auch noch verletzt. Das heißt, es muss jetzt schnell was passieren und wir brauchen schnell Geld. Also, der falsche Polizeibeamte braucht schnell Geld.
Jetzt gibt's ja auch mittlerweile schon Schockanrufe mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Bereitet das der Polizei auch Sorge?
Ja, natürlich. Das wird eine Entwicklung der nächsten Jahre sein. Bis dato wissen wir noch von keinen bestätigten Fällen, was aber oftmals natürlich auch sehr, sehr schwer ist, das eindeutig rauszufinden, weil uns auch bereits jetzt die Geschädigten sagen, die Stimme am anderen Ende klang echt. Ich bin mir also sicher, ich habe mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn gesprochen oder ihn zumindest gehört. Das heißt, diese Maschen werden in Zukunft durch künstliche Intelligenz eher noch professioneller werden. Wir sind uns relativ sicher, dass es kommt. Wir müssen schauen, in welche Richtung es sich auswirkt, wie sich die Situation weiterentwickelt. Unsere große Hoffnung ist natürlich, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, künstliche Intelligenz zu erkennen. Also sprich, dass auch die Polizei entsprechende Programme zur Verfügung gestellt bekommt oder entwickelt, die es uns dann möglich machen oder helfen, solche Betrugsmaschen schon im Vorfeld zu erkennen und den Geschädigten beiseite zu stehen.
Im Vorfeld erkennen, wie könnte man sich das vorstellen?
Naja, beispielsweise dadurch, dass eine Gesprächsführung durch künstliche Intelligenz immer bestimmte Merkmale aufweist. Also dass wir zum Beispiel sagen, ein Computer hat immer dieselbe Art und Weise, wie er ein Gespräch beginnt. Oder er benutzt immer dieselben Standardfloskeln. Anhand derer man bestimmen kann, okay, wenn im Gespräch dieses oder jenes Wort vorkommt, dann kann man sagen oder mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, es handelt sich hier um künstliche Intelligenz. Aber wie gesagt, das sind Entwicklungen, die müssen wir abwarten. Das kommt auf.
Ja, die Betrüger arbeiten ja auch quasi eigentlich mit einem Skript immer vor sich. Also wenn man sich das, glaube ich, dann immer öfter anhört, hat man dann so Begriffe, die ja immer vorkommen, wie es ist jemand ums Leben gekommen, ich will ihnen ja nur helfen. Das taucht ja dann immer wieder auf.
Ja, genau. Also die Täter agieren sehr, sehr professionell. Das sehen sie oder hören sie auch schon. Es geht wirklich darum, dass die über die Masse der Anrufe gut geschult sind, teilweise wirklich mit psychologischen Tricks arbeiten. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, dass sie bei ihnen unter die Haut möchten. Sie erzeugen Emotionen und auf der anderen Seite sind sie sehr, sehr professionell organisiert. Das heißt, wir wissen aus vergangenen Fällen, wo die Ermittlungen erfolgreich waren, dass dort jemand hinterm Telefon sitzt, der strikt nach einem Skript vorgeht. Da stehen bestimmte Stichworte drauf. Wenn beispielsweise von der Gegenseite, also vom Angerufenen, ein Stichwort fällt, ich möchte jetzt mit meinem Angehörigen sprechen, dann springt er zu einer bestimmten Stelle in seinem Skript und antwortet dann anhand dieses Textbausteines schlussendlich darauf, was jetzt passiert ist. So tauchen bestimmte Begriffe erneut auf oder immer wieder auf. Und was Sie hören, ist, es zieht sich durch, es soll Druck aufgebaut werden. Es ist nicht möglich, diese Kaution, die angebliche, in 5 Stunden oder in 2 Tagen zu bezahlen. Nein, jetzt. Und das ist die durchgängige Masche, die man immer wieder erkennen kann, die hochprofessionell aufgezogen wird.
Es ist ja auch so, wenn die Tochter anruft, sie ist in Schock und dann wird gesagt, so ja, sie hat sich am Mund verletzt, sie kann nicht reden. Und wenig später wird dann erzählt, ja, sie hat jetzt gerade nochmal mit der Versicherung telefoniert. Ist ja nicht ganz schlüssig, wenn man als Außenstehender sich das anhört, aber natürlich ist das gerade in so einem Schockzustand, natürlich bemerkt man sowas nicht. Aber trotzdem finde ich das irgendwo auch dann nicht ganz durchdacht, obwohl sie so professionell agieren eigentlich.
Ja, es stimmt schon. Aber wie Sie es gesagt haben, dieser Schockmoment, der wirkt. Sie sind erstmal nicht in der Lage, rationell zu denken. Es geht um Ihre Liebsten, es geht um Ihre Angehörigen. Das Gehirn schaltet in eine Art Notmodus und Sie sind nicht in der Lage, diese kleinen Inkonsistenzen, diese kleinen Unstimmigkeiten, die es da gibt, sofort zu erkennen. Sie haben natürlich ganz recht. Auf der einen Seite kann es nicht sein, dass die Tochter kaum reden kann. Auf der anderen Seite hat sie dann mit der Versicherung telefoniert. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Versicherung natürlich in solchen Fällen niemals eine Zahlung verweigern würde oder dass dann eine gerichtliche Kaution fällig wird. Also auch da merkt man schon, die Geschichte ist an sich nicht stimmig. Problem an der Sache ist, der Laie, derjenige, der mit Autounfällen oder generell solchen Rechtsgeschichten nicht sonderlich viel zu tun hat, der erkennt es eben nicht sofort. Also man muss schon eine gesunde Distanz entwickeln und wirklich die Geschichte im Prinzip von A bis Z durchleuchten, sich einmal zurücknehmen und dann sagen, okay, das kann so eigentlich nicht passen, dann kann man sie durchaus erkennen, aber das gelingt eben den wenigsten Leuten in der Situation.
Wie läuft denn die Sensibilisierung der Bevölkerung? Die Polizei hatte ja schon verschiedene Aktionen gestartet, wie zum Beispiel Warnungen auf Briefumschlägen oder eben auch Sensibilisierung von Bankmitarbeitern, falls sie sowas erkennen, wenn jemand kommt und versucht jetzt auf einmal 20.000 Euro abzuheben.
Ja, also Sie sehen es jetzt auch oder Sie hören es auch an dem Ausschnitt. Die Callcenter-Betrüger gehen mittlerweile so geschickt vor, dass sie jetzt auch schon davor warnen, bei der Bank zu sagen, ich brauche das Geld für einen Autounfall, weil eben die polizeiliche Prävention in diese Richtung Wirkung zeigt. Die Bankmitarbeiter wissen mittlerweile um die entsprechenden Maschen, warnen ihre Kunden natürlich davor. Deswegen gehen die Betrüger den nächsten Schritt und verlangen von den Geschädigten quasi bei der Bank nicht zu sagen, für was sie das Geld brauchen. Also wir versuchen tatsächlich natürlich immer auf der Höhe des Geschehens zu bleiben, unsere Präventionshinweise anzupassen an das, was draußen passiert. Es gelingt uns leider nicht immer. Wir haben aber ein paar Erklärungsansätze dafür, warum wir diese Taten auch in Zukunft wahrscheinlich nicht ganz verhindern werden können. Einer dieser Ansätze ist beispielsweise, dass wir in der Vergangenheit schon Fälle hatten, wo Geschädigte in ein Stadium der Demenz kommen, also erkrankt sind einfach. Die Angehörigen greifen dann nicht sofort so stark ein, dass beispielsweise den Geschädigten dann der Zugriff auf ihre Ersparnisse entzogen wird, also dass Vermögensgegenstände aus dem Haus entfernt werden oder dass die Kontozugriffe gesperrt werden. Dann wird zum Beispiel in einem solchen Stadium dann das Geld übergeben oder versandt von den Geschädigten. Aus anderen Fällen wissen wir, dass es beispielsweise einen echten Trauerfall in der Familie gegeben hat und dann kommt jetzt vermeintlich der nächste Schicksalsschlag hinzu, weil eben ein anderes Kind einen Unfall gebaut hat und dann sind die Geschädigten natürlich sowieso schon sehr, sehr emotional angegriffen. Also es ist uns sehr, sehr wichtig zu betonen, dass es nicht immer darum geht, dass man sagt, man kennt diese Masche schon. Sie hören es sehr, sehr eindrücklich an diesen Schockanrufen, die wir Ihnen jetzt hier mitgebracht haben, wie die Täter agieren und dass die Täter sehr, sehr stark mit Emotionen arbeiten, psychologisch geschult sind und absolut professionell vorgehen.
Herr Stabe, gibt es noch, was Sie abschließend sagen möchten?
Ja, also mir ist es sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Sie bitteschön mit Ihren Verwandten, mit Ihren Bekannten, mit Ihren Nachbarn über diese Masche sprechen. Sie hören sehr, sehr eindrücklich, wie die Täter vorgehen. Uns ist es wichtig, weiterhin davor zu warnen, dass niemand drauf reinfällt. Und noch etwas ganz zum Schluss. Bitte nehmen Sie solche Betrugsmaschen ernst und tun Sie sie nicht ab. Sie selber könnten unter Umständen der nächste oder die nächste Angerufene sein.
Vielen Dank, Herr Stabig.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.